Zu Beginn werde ich beten und ihr seid eingeladen, mitzubeten. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass du dadurch zu uns sprichst. Danke für das, was wir daraus lernen können. Bitte rede auch jetzt zu uns und gib uns ein tieferes Verständnis dafür, wer du bist, wie du bist und was das mit uns zu tun hat. Amen. Wenn du ein Kind fragst, wo wohnt Gott? Was sagt das Kind? Im Himmel. Zumindest hätte ich so geantwortet. Und wenn Gott im Himmel wohnt, wo wohnen wir? Auf der Erde. Ich präsentiere euch Himmel und Erde. Diese beiden Begriffe verwendet die Bibel auch. Sie beschreibt damit zwei unterschiedliche Dimensionen, die von ihrer Natur an vielen Stellen wirklich unterschiedlich sind. Aber was wirklich interessant ist, in der Bibel sind das nicht permanent zwei unterschiedliche Dimensionen, die sich nie berühren. Nein, in der Bibel gibt es immer wieder Stellen, wo sich Himmel und Erde berühren und sogar überlappen. Wo ein Bereich entsteht, wo Himmel und Erde zusammenkommen und beides gleichzeitig da ist. Und das ist das, was wir heute als Reich Gottes verstehen. Man kennt das vielleicht aus Werbeplakaten von irgendwelchen paradiesischen Orten, da wo sich Himmel und Erde berühren. Wunderschön. Haben sie vielleicht aus der Bibel. Und wie gesagt, für mich war das als Kind ein unbekanntes Denken. Gott ist natürlich im Himmel und klar, ich kann beten und er hört mich. Aber dass dieser Himmel irgendwie hier ist, wo ich bin, konnte ich mir nicht vorstellen, war mir fremd. Ich kannte das einfach nicht. Und ich habe gelernt im Laufe der Jahre, dass es eigentlich in der Geschichte der Bibel gerade darum geht, dass Himmel und Erde, das kann sich bewegen, zusammenkommen. Und dass sie sich eines Tages wieder überlappen. Denn es gab eine Zeit, als Himmel und Erde komplett eins waren. Ich stelle das dar in einem orangen Kreis. Damit fängt die Geschichte der Bibel an, dass Gott die Welt schafft und Gott ist jeden Tag in diesem Garten Eden mit Adam und Eva. Und er kommt jeden Tag vorbei und sie gehen zusammen spazieren und quatschen miteinander. Und es gibt nichts, was diese beiden trennt. Und wer die Geschichte der Bibel kennt oder schon mal gehört hat, der weiß, was passiert. Es passiert ein Riss, der sogenannte Sündenfall. Und von nun an sind Himmel und Erde zwei getrennte Welten. Und was dann passiert, ist, dass Gott anfängt, das wieder rückgängig zu machen, beziehungsweise das wieder zusammenzuführen. Und das gucken wir uns an. Wo taucht das erste Mal der Himmel auf der Erde auf nach dem Sündenfall? Wo gibt es diese erste Begegnung? Dazu müssen wir eine PowerPoint-Präsentation, Gabi. Ich hätte ein Foto mitgebracht, ein Farbfoto von einem Modell, und zwar vom Tempel. Darüber müssen wir zuerst reden. Was ist der Tempel? Die Bibel kennt zwei unterschiedliche Tempel. Zuerst so etwas wie das hier, das ist ein Nachbau, das ist kein Originalfoto aus Mose-Zeiten. Die sogenannte Stiftshütte. Das war ein abgesteckter Bereich, indem es ein ganz besonderes Zelt gab. Vorher sieht man noch ein paar andere Sachen, die da rumstehen, unter anderem der Opferaltar. Und dann habe ich hier noch, aber doch eine Originalzeichnung mitgebracht, kurz nach Christi Geburt. Das war der Tempel. Der Tempel, der sogenannte salomonische Tempel, wie er später in Jerusalem stand. Ein bisschen sehr viel prunkvoller als ein Zelt. Beides hat aber eins gemeinsam. Hier seht ihr dieses große Gebäude mit diesen goldenen Zinnen, ähnlich wie bei der Stiftshütte, dieses eine Zelt. Das ist das sogenannte Allerheiligste. Und die Bibel spricht davon, dass in diesem Allerheiligsten Gott war. Gott wohnte dort. Gott wohnte dort unter seinem Volk. Das ist der Ort, wo Himmel und Erde sich überlappt haben. Diese Überlappung stelle ich bildlich dar. Also, das ist der Ort, wo sich Himmel und Erde überlappen, bei diesem Tempel. Also, eine Art Mini-Garten Eden. Im Garten Eden hatten wir das schon mal. Und deswegen war der Tempel auch ganz besonders geschmückt. Dort waren Obstbäume, da waren ganz viel Gold, waren Edelsteine, um daran zu erinnern, was in diesem Garten Eden war. Denn dort war es sehr schön, dort war es sehr wertvoll, denn dort war Gott. Und leider konnte diese Überlappung nicht einfach so wieder komplett passieren, dass sich die Kreise komplett deckungsgleich waren. So nennt man das in Mathe. Nee, auf der Erde war nämlich einiges anders als im Himmel. Denn im Himmel haben wir Gottes Gegenwart. Dort herrscht Güte. Im Himmel herrscht Recht, himmlische Gerechtigkeit. Und dort ist Gottes Schönheit, ein schöner Begriff, der immer wieder in der Bibel auftaucht. Und im Gegensatz dazu beschreibt die Bibel die Erde als einen Ort der Sünde, als einen Ort der Ungerechtigkeit und das mit allen hässlichen Folgen, die daraus entstehen. Wie kann man das jetzt lösen? Wie ist es möglich, dass diese beiden zusammenkommen, dass diese Stelle sich überlappt? Und die Lösung, die kennen die Bibelleser schon, hat mit Tieren zu tun und ist für unsere Kultur heute schwer verständlich. Aber die Bibel beschreibt, dass dort ein Ort geschaffen werden kann, wo Himmel und Erde sich überlappen, indem ein Tier stirbt. Das war nur Papier. Also, da, wo ein Tier stirbt, saugt, also man kann sich vorstellen wie ein Schwamm, der die Sünde, das Unrecht und die Hässlichkeit aufsaugt. Und dort, wo das nicht mehr ist, dort kann das beides zusammenkommen. Gut, also, wenn ich Israelit bin zu der Zeit des Tempels und in Jerusalem wohne oder in der direkten Umgebung, so ein Vorort von Jerusalem, dann ist das ganz praktisch, dann kann ich regelmäßig in diesen Tempel gehen, kann Gottes Gegenwart erleben, kann auch für meine Sünde, mein Unrecht, kann ich ein Tier opfern. Aber was ist mit den anderen Menschen? Die Geschichte der Bibel geht doch darum, dass alles wieder zusammenkommt, dass sich alles wieder komplett überlappt. Liest man die Geschichte weiter, landet man irgendwann wenn das Alte Testament vorbei ist, bei diesen Menschen. Für die, die es nicht so gut sehen können, das soll Jesus darstellen. Und von Jesus wird gesagt im ersten Kapitel vom Johannesevangelium, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Mit dem Wort ist Jesus gemeint. Das ist das alte Deutsch von Luther, aber ich finde es sehr schön, denn da wird schön ausgedrückt, es wohnte unter uns. Und in dem Urtext, in dem Altgriechischen, in dem ursprünglich das Neue Testament geschrieben wurde, bedeutet dieses Wort nicht nur wohnen, sondern zelten. Das Wort, Gott wurde Fleisch und zeltete unter uns. Also ein mobiler Tempel, quasi noch mobiler als ein Zelt. Jesus selber ist also ein Tempel. Jetzt bauen wir kurz um. Jesus selber ist plötzlich dieser Ort, wo Himmel und Erde zusammenkommen. Denn Jesus vereint das, was vorher der Tempel als Gebäude war. In Jesus wohnt Gott. Und Jesus bleibt nicht an einer Stelle wie der Tempel oder die Stiftshütte immer am selben Ort. Nein, Jesus zieht umher. Er zieht in Galiläa umher. Er ist jetzt nicht Auto gefahren oder Flugzeug geflogen, aber er hat eine ganz schöne Strecke hinter sich gebracht, alles zu Fuß. Und er zieht rum in der Welt. Und was er macht, ist, dass er Kranke heilt, dass er Ungerechtigkeit bekämpft und Gerechtigkeit wiederherstellt. Er vergibt Sündern ihre Sünden. Und er verbringt Zeit mit ihnen. Er grenzt sich nicht ab von ihnen. Und überall dort, wo Jesus auftaucht, entstehen kleine Hotspots für das Reich Gottes. Und er bringt seinen Jüngern sogar in dem Gebet bei, das wir heute das Vaterunser nennen, immer wieder zu beten, dass Gottes Reich kommen soll. Dass genau das hier passieren soll, dass sich Himmel und Erde überlappen. Wir nennen das heute dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Es soll kein Unterschied mehr dazwischen sein. Viele fühlen sich aber von Jesus bedroht und wir kennen die Story. Jesus landet am Kreuz und Jesus stirbt. War es das? Nein, wir haben neulich Ostern gefeiert. Und wir wissen, dass Jesus wieder aufersteht. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter. Denn die Bibel sagt, Jesus ist nicht nur der Tempel für Gottes Gegenwart, sondern Jesus ist auch dieses Opferlamm. Dort, wo Jesus ist, saugt er wie ein Schwamm Sünde, Unrecht und Hässlichkeit auf und gleichzeitig ist Gottes Gegenwart da. Und das gab es vorher so nicht. Und durch Jesus und durch den Heiligen Geist, der später kam, ist das heute möglich und in dieser Zeit leben wir. Jesus ist Opfer und Tempel. Und was das jetzt mit uns heute zu tun hat, welche Auswirkungen das hat, das erfahren wir vom Tobi.
Ich muss sagen, dass ich total begeistert bin von Gott, der sich diese Mühe macht, zu sagen, wir lassen das nicht dabei, dass das einfach so auseinander gedriftet ist und dass es eine Trennung gibt zwischen dem Ort, wo ich bin und dem Ort, wo die Menschen sind, sondern dass sich Gott die Mühe macht, das irgendwie wieder zusammenzubringen. Und das begeistert mich absolut. Und es ist ein Gott, der so viel an Zeit, so viel an Kraft, so viel an Energie da hineinsteckt, um das, was getrennt ist, wieder zusammenzubringen. Und das, was wir gerade gehört haben, das klingt so ein bisschen theoretisch und es sieht natürlich schon cool aus, dass da überall auf der Welt, die eigentlich gar nicht so toll ist, trotzdem Orte entstehen, wo Himmel und Erde wieder zusammenkommen. Orte der Begegnung, wo Gott Menschen begegnet. Und es soll ja praktisch werden. Was hat denn das mit uns zu tun? Die Antwort ist, es hat was mit uns zu tun. So einfach ist das. Dass das eben nicht nur Punkte sind, die da irgendwo aufleuchten, sondern dass die Einladung Gottes, Himmel und Erde zu verbinden, dass Gott wieder Kontakt mit uns Menschen hat, dass das nicht irgendwo auf der Welt passiert, sondern bei euch. Und dann wird das Ganze total praktisch, weil dann geht es auf einmal um mich, dann geht es auf einmal um dich. Und die Einladung Gottes, die heißt nicht, ich möchte irgendjemanden irgendwo mit mir versöhnen, sondern ich möchte hier in Königsbrunn oder in Mering oder in Bobing, möchte ich genau dich mit mir wieder verbinden. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Ich möchte, dass du an meiner Seite bist. Ich möchte dich mit mir versöhnen, sagt Gott. Und nicht nur das, sondern wenn das passiert, wenn sich Menschen wieder versöhnen lassen mit Gott, dann passiert etwas ganz, ganz Cooles. Dann werden wir nämlich Mitglieder in Gottes Familie. Und wenn Gott der König der Welt ist, dann werden wir zu Kindern von diesem König, dann werden wir zu Königskindern. Und das ist etwas total Geniales. Wir bekommen eine neue Identität. Wir gehören zu Gott. Wir gehören zu seiner Familie. Wir sind seine Kinder geworden. Und es gibt eine coole Bibelstelle dazu, die ich euch vorlesen möchte. Römer 8, Vers 15. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Und das war die Beziehung, die Jesus zu Gott hatte. Diese Vertrauensbeziehung, wo Jesus wusste, hey, das ist ein Papa im Himmel, der meint es gut mit mir. Und du darfst diesem Papa vertrauen. Du darfst ihm dein Leben anvertrauen. Und wenn du das tust, dann wirst du sein Kind. Und die Einladung steht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemacht habt, aber die Einladung, die steht. Du darfst sein Kind werden. Du darfst in diese Hand einschlagen. Und damit ihr die Bibelstelle nicht vergesst, hänge ich sie mal hier dran. Römer 8, Vers 15. Und als Jesus hier auf dieser Erde gelebt hat und angefangen hat, sein Reich aufzubauen, da hat er auch gesagt, nach welchen Prinzipien dieses Reich funktionieren soll. Er hat angefangen, Gottes Herrschaft in dieser Welt aufzurichten. Und dieses Reich Gottes funktioniert total anders, als es normalerweise läuft auf dieser Welt. Normalerweise ist es so, dass die mit dem meisten Einfluss, mit dem meisten Geld, mit der meisten Kraft, die Größten, die Stärksten, die sich oft durchsetzen können. Dass Leute unterdrückt werden, so läuft es oft, nicht immer, aber oft. Und Jesus, obwohl er König war, obwohl er Sohn Gottes war, hat gesagt, nach welchen Prinzipien dieses Reich laufen soll. Nach welchen Maßstäben es in diesem Reich zugehen soll. Und er hat es nicht nur einfach eingefordert, hat nicht gesagt, ich bin der Chef und ich möchte, dass ihr nach meiner Pfeife tanzt, sondern Gott hat es durch Jesus, als er hier auf dieser Erde gelebt hat, vorgelebt. Und da gab es eine ganz eindrucksvolle Story, eine Begebenheit, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Und wo er eine Arbeit macht, einen Dienst an seinen Freunden tut, die normalerweise die Sklaven gemacht haben. Und das ist eine relativ bekannte Geschichte. Aber mich hat vor allen Dingen, als ich jetzt nochmal neu drüber nachgedacht habe, fasziniert, dass Jesus beide Möglichkeiten hatte. Also wenn jemand ein Angestellter ist in einer Firma Und der Chef sagt, hier, pass mal auf, ich habe einen ganz wichtigen Auftrag reingekriegt. Das, was du bis jetzt machen solltest, ist wichtig, aber das muss bis morgen fertig werden, weil das ist viel wichtiger. Dann sagt der Angestellte, alles klar, mache ich, weil ich bin Angestellter und du bist der Chef, du hast das Sagen. Dann kann der Angestellte natürlich sagen, ich habe keinen Bock drauf, aber das wird Konsequenzen haben. Er hat eigentlich nicht wirklich die Wahl, er macht es, weil der Chef das sagt. Und Jesus ist selber der Chef und er kann sich entscheiden, wie möchte ich das machen. Und er könnte einfach sagen, so läuft das. Und obwohl er beide Möglichkeiten zur Auswahl hat, sagt er, ich diene euch. Ich lebe euch das vor, wie ich das gerne in meinem Reich haben möchte. Ich werde zum Diener. Ich möchte, dass ihr, wenn ihr miteinander lebt, dass ihr aufeinander Acht habt, dass ihr euch umeinander kümmert, dass der groß sein will, der soll euer Diener sein. Und ich fordere das nicht nur ein, sagt Jesus, ich lebe euch das vor, ich mache es euch vor und ihr dürft es mir nachmachen. Und Paulus hat das auch nochmal aufgeschrieben in Philipper 2, Vers 3. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet einer den anderen mehr als euch selbst. Und in diesem Abschnitt geht es genau darum, schaut auf Jesus, er hat es euch vorgemacht und ihr dürft es nachmachen. Achtet den anderen höher als euch selbst. Und weil das Ganze praktisch sein soll, dürfen wir nicht jetzt einfach sagen, gut, cool, dass wir gerettet sind, cool, dass wir zu Gottes Familie gehören, schön, dass Jesus uns so ein schönes Beispiel gegeben hat, sondern wir dürfen ihm folgen, wir dürfen mitmachen, wir dürfen uns einbringen in seinem Plan, sein Reich zu bauen. Und ich habe euch ein paar Arbeitshandschuhe mitgebracht. Wir dürfen anpacken, wir dürfen uns mit einbringen, wo Gott sein Reich baut. Und ein paar Wanderschuhe, weil wir uns auf den Weg machen dürfen, rausgehen und anderen Leuten etwas davon zu erzählen. Mal gucken, ob das hält auf jeden Fall, aber mal gucken, wie weit es runterzieht. Und das gehört zum Plan von Gott. Jesus sagt, kurz bevor er zu seinem Vater in den Himmel gefahren ist, zu seinen Freunden. Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, wir dürfen teilhaben an diesem coolen Plan, dass Gott seine Herrschaft aufrichten möchte auf dieser Erde, dass schon jetzt etwas aufleuchtet von diesem Reich, wo es nach anderen Maßstäben zugeht, dass schon jetzt Gottes Gegenwart in diese Welt kommt und wir dürfen uns daran beteiligen. Das Schöne ist, dass ich, kann man das sehen? Ich mach's mal lieber hier hin. Dass sich Jesus nicht einfach verdünnisiert hat und abgehauen ist und dann war er weg und sagt, gut, ich habe angefangen, ihr dürft jetzt weitermachen, ihr wisst, wie es geht, ich habe es euch gezeigt, sondern dass Gottes Plan darin besteht, wir dürfen uns einbringen, aber das soll wie so eine Art Zusammenspiel sein zwischen ihm und uns. Gott ist ein Gott, der Dinge vorbereitet. Gott ist ein Gott, der am Werk ist. Es ist kein Gott, der einfach nur zuschaut. Es ist ein aktiver Gott, der immer noch Dinge tut auf dieser Welt. Und er möchte, dass das zusammenkommt, dass das, was Gott tut, zusammenkommt mit uns, wo wir sagen, wir stellen uns zur Verfügung. Und das finde ich total cool. Eine letzte Bibelstelle in Epheser 2, Vers 10. Denn das, was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Und an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Epheser 2, Vers 10. Mir ist dazu ein Beispiel eingefallen. Vor 2 Jahren hat mein Schwager ein Haus gebaut, ein Holzhaus, und ich durfte damit dabei sein, das Holzhaus aufzubauen. Und das war genau so eine Sache, der hat das Haus nicht selber gebaut. Da war die Bodenplatte gelegt, dann kam ein LKW an, randvoll gepackt mit Holz. Wir haben das Holz abgeladen und es gab einen Baumeister, der mit auf der Baustelle war und uns gesagt hat, wie wir diese ganzen Holzbalken zusammenbauen müssen. Aber die waren schon vorbereitet. Da waren die Eckverbindungen waren komplett schon vorbereitet und wir mussten das einfach nur zusammenstecken. Es war trotzdem viel Arbeit, aber da kamen genau diese beiden Komponenten zusammen. War schon vorbereitet, wir durften es zusammenstecken. Und so ähnlich ist das bei Gott auch. Er hat Dinge vorbereitet. Wie diese 2 Bretter, hier ist eine ganz einfache Holzverbindung, Knut und Feder, die sind schon da und warten darauf, von uns zusammengesteckt zu werden. Und die Frage ist, lassen wir sie jetzt so hängen oder werden wir aktiv, bringen uns ein und stecken sie zusammen? Wir haben auf der TKK-Freizeit einen Film geschaut, der hat mich total fasziniert, der heißt Zeichen seiner Herrlichkeit. Und da ging es genau darum, dass wir Menschen gesehen haben, die damit gerechnet haben, die gesagt haben, früh aufgestanden, hey Gott, was hast du heute für mich vorbereitet? Wo soll ich mich einbringen? Und jeder war ganz unterschiedlich, jeder hat sich eingebracht mit seiner Begabung, mit seinen Fähigkeiten, mit seinem Charakter. Und das wünsche ich mir für mich, weil ich merke, da habe ich echt wenig von dem, was ich da bei den Leuten gesehen habe. Und mich hat das echt herausgefordert und begeistert und auch motiviert zu sagen, ich rechne damit, Gott, dass du etwas heute vorbereitet hast, was genau zu mir passt, wo Dinge zusammengesteckt werden können und es passt zu mir. Und ich wünsche euch das, dass es so richtig praktisch wird. Aber immer aus dieser Identität heraus. Nicht Arbeitshandschuh anziehen und loslegen, nicht Arbeiter für Gott, sondern hier, Königskind, Identität. Und dann kann es weitergehen von diesem Punkt aus. Amen.